Ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier die Gelegenheit haben, auch nochmal mit Ihnen, Herr Bundeskanzler, mit dir, Michael, und mit zwei Stimmen aus der Praxis, ganz konkret in einer Panelrunde über die Herausforderungen, die wir tagtäglich vor Ort haben, zu sprechen. Wir haben von Ihnen eben, Herr Merz, die großen Linien gehört und wollen jetzt ein bisschen genauer hinschauen in die Praxis. Unsere Kolleginnen und Kollegen erleben Tag für Tag, wo es gut läuft, wo es hakt. Vieles ist in Bewegung, manches funktioniert, anderes sorgt noch für Unsicherheit. Und was beschäftigt die Menschen in den Betrieben im Moment besonders? Wo liegen die größten Herausforderungen? Und was braucht es, damit aus Sorge und Unsicherheit wieder berechtigte Zuversicht wird und die Zukunftsperspektive stimmt? Und das würde ich gerne heute hier mit euch, mit Ihnen in dieser Runde einmal beleuchten. Ich würde gerne starten mit einer Kollegin aus einem Betrieb in Bayern. Ramona, du arbeitest bei Heinz Glas in Tettau. Ihr habt 1000 Beschäftigte und seid bekannt für eure Parfümgläser. Und wenn man hier die Firmenhistorie der letzten 5 Jahre verfolgt, sieht man erst Investitionsstopps in der Energiepreiskrise, dann Investitionen in die Transformation und jetzt komplett elektrifizierte Glaswand. Also eine echte Berg- und Talfahrt, die ihr hinter euch habt. Wenn du ein Resümee ziehst, war die Transformation bei euch erfolgreich und wie haben die Beschäftigten das erlebt?
Also ich würde sagen, die Transformation bei uns war erfolgreich und sie hat die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt. Und der Schock war damals halt der Preisanstieg bei Strom und Gas für die Geschäftsführung, genauso wie für unsere Beschäftigten. Sie haben sich halt viele Zukunftsängste, hatten wir alle. Und deswegen hat sich wahrscheinlich auch die Geschäftsführung dazu entschlossen, dass unsere deutschen Glashütten komplett auf Elektroschmelzwannen umgerüstet werden. Die letzte Gaswanne ist im April 24 abgelassen worden und seit September 24 haben wir nur noch Elektrowannen, genau. Der Strom, den wir dafür brauchen, und es ist nicht wenig, der wird CO2-frei hergestellt und damit haben wir in unserer Branche eine Vorreiterrolle übernommen, die erste CO2-neutrale Glasschmelze. Unsere großen Kunden wie zum Beispiel L'Oreal oder Estée Lauder oder Coty, die legen großen Wert auf Nachhaltigkeit. Und ich denke, mit der Transformation haben wir das erreicht, was wir wollten. Wir erreichen unsere Nachhaltigkeitsziele und können unseren Kunden nachhaltige Produkte liefern. Und damit es aber so bleibt und das Konzept erfolgreich funktioniert, brauchen wir erstens Versorgungssicherheit. Unsere Anlagen, die laufen 24 Stunden das ganze Jahr über, also wir machen keine Pause. Und wenn der Strom länger ausfällt, dann frieren die Wannen ein und das bedeutet enorme, also das ist Schäden in Millionenhöhe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und zweitens braucht man stabile und vor allem niedrige Energiepreise, weil wir nicht wettbewerbsfähig sind, solange wir in Deutschland immer noch höhere Preise haben wie in den anderen Ländern. Und das gefährdet die Arbeitsplätze meiner Kolleginnen und Kollegen und in der ganzen deutschen Industrie.
Ein gelungenes Beispiel, wie Transformation gelingen kann und es zeigt aber auch, Veränderung braucht Mut, Planung und vor allem verlässliche Rahmenbedingungen auch für die Zukunft. Unser nächstes Beispiel hat eine andere Ausgangslage, aber ähnlich große Herausforderungen. Nach den angekündigten Werksschließungen ist die Stimmung bei den 2.500 Beschäftigten bei Ineos verständlicherweise gedrückt. Marco, wie groß ist da im Moment noch das Vertrauen, dass Transformation tatsächlich gelingen kann?
Das würde den Rahmen ein bisschen sprengen, aber ich versuche es in Kurzform rüberzubringen. Also INEOS hat 6 Standorte in Deutschland. Davon ist klar, dass einer schließen wird, ein zweiter wackelt gerade gefährlich und in fast allen anderen Standorten schließen wir Anlagen oder haben sie schon geschlossen. Ja, Fakt ist, die Produktion davon geht in andere Länder. Ja, das ist so. Die CO2-Emissionen kommen trotzdem wieder zurück rüber. Also gewonnen hat da keiner bei. Also die Beschäftigten haben massive Existenzängste und das ist quasi der Gedankengang Nummer 1. Transformation ist dann eher ein Stück zurück. Woran liegt das? Wir haben in Beispiel Köln 2 Cracker. Cracker sind CO2-intensiv und energieintensiv, also doppelt belastet. Und als Grundstofflieferant, der am Anfang der Wertschöpfungskette auch steht, also am Ende des Tages auch 95% der Wirtschaftsgüter an den Markt bringt, herstellt. Übrigens auch das, was man zwingend für Transformation braucht, wie Materialien für Windkrafträder, für Dämmmaterialien, Kabelisolierung und so weiter. Alles das kommt ja noch von uns. Und dann ein besonderes Problem in Köln ist auch, da gibt's auch viele, viele Beispiele. Ich spreche heute auch nur stellvertretend für die INEOS, aber es geht der kompletten Branche ja so. Also BASF, Covestro, Lenxess, wie sie alle heißen. Wir sitzen ja alle im selben Boot und haben dieselben Sorgen. Köln ist ein Verbundstandort. Das heißt, alle nachgelagerten Anlagen der Cracker sind miteinander vernetzt, untrennbar miteinander vernetzt und auch mit den am Schempark ansässigen Firmen. Wieder selbe Namen, Covestro, Lenxess etc., Bayer. Wir sind alle untrennbar miteinander verbunden. Und das sind auch Anlagen bei, die produzieren relativ energie- und CO2-arm. Und was man nicht vergessen darf, wenn am Anfang vorne wir stehen und wenn wir fallen, dann fällt der Rest mit. Auch die, die nicht CO2-intensiv sind, auch die nicht energieintensiv sind. Wir bräuchten für Transformation aus meiner Sicht 3 Dinge. Einmal einen wettbewerbsfähigen Strom- und Gaspreis. Nur mal als Beispiel, damit man das mal vor Augen hat. Wir haben einen identischen Standort zu Köln in den USA. Wir in Köln haben 200 Millionen Euro Mehrkosten, nur an Nebenkosten durch Energie, CO2 etc., was sie in den USA nicht haben. Wie sollen wir da wettbewerbsfähig sein? Das können wir nicht. Ja? Wir müssten den Preis über die Produkte an die Kunden weitergeben. Die nehmen uns das nicht ab. Würde ich auch nicht tun. Ja? Kann ich nachvollziehen. Der zweite Punkt ist, wir brauchen Geld für Investitionen. INEOS schreibt in Deutschland rote Zahlen. Wer kein Geld hat, kann keins investieren. Ist auch ein klarer Fakt. Investitionen finden ausschließlich in den USA statt. Und der dritte Punkt ist Technologie. Ihr habt das super gemacht. Bei uns ist das nicht möglich. Also die Elektrifizierung von einem Cracker ist aktuell, steht das auf dem Blatt Papier, gibt's aber in der Realität noch nicht. Und auch das, wenn man das mal zu Ende spinnen würde, wir haben nur 2 Cracker bei unserem Standort. Wenn wir die jetzt elektrifiziert hätten in der Zukunft, wenn es gehen würde, hätten wir dann einen Stromverbrauch von 1 Terawatt. Den muss man erstmal in den Laden kriegen. Die Infrastruktur gibt's auch gar nicht. Und dann vielleicht noch ein Beispiel aus dem Alltag. Wir haben uns damit beschäftigt, eine Wasserstoffelektrolyse an den Start zu bringen bei unserem Standort. Das wäre eine schöne Investition gewesen. Allerdings der Bau ist subventioniert, also das wäre tragbar gewesen. Der Betrieb danach nicht und der Betrieb von der Wasserstoffelektrolyse ist in Deutschland wirtschaftlich nicht machbar. Also kommt es leider nicht. Auch ein Punkt für die Thematik Wasserstoff in Deutschland. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist schön, dass ich heute die Möglichkeit habe, Ihnen das direkt hier so rüberzubringen, weil was wir seit 3 Jahren machen, also ich führe mehr Gespräche mit Politikern und Absprachen als mit dem Arbeitgeber mittlerweile. Das ist Grundsatz, also schon mal grundsatzverkehrt in meiner Tätigkeit. Aber wir tun das natürlich gerne. Wir tun das natürlich gerne, aber es ist auch langsam der Punkt gekommen, wo wir aufhören müssen zu reden und auch was passieren muss. Weil, wie gesagt, die Lawine ist ins Rollen gekommen. Ja, also wir reden nicht mehr drüber, es könnte passieren, das, sondern es passiert schon aktiv und wir brauchen Sie, der jetzt sagt, stopp, wir können jetzt hier mit unseren Maßnahmen, die wir ergreifen, in der Politik einen Riegel davor schieben und das, die Lawine ins Halten bringen, sage ich mal. Das war's.
Ja, okay. Ich sag noch kurz was und dann gebe ich zu dir. Ja, wir haben jetzt 2 sehr unterschiedliche Beispiele gehört. Bei Heinz Glas schaut man optimistisch in die Zukunft. Die Transformation scheint auf einem guten Weg zu sein. Bei INEOS sehen wir dagegen, dass die Krise voll durchschlägt und der enorme Druck durch die Energiepreise und die CO2-Kosten. Michael, Du kennst die energieintensive Industrie wie kaum ein anderer. Sind das aus deiner Sicht Einzelfälle oder steht das repräsentativ für die Lage vieler Unternehmen und Beschäftigten in Deutschland?
Also ich kann das kurz machen, weil wir ja den Bundeskanzler hören wollen. Er hat ja darüber gesprochen, ich habe darüber gesprochen, ihr habt darüber gesprochen, also bitte.
Gut.
Danke.
Ich will mich zunächst einmal sehr herzlich bedanken für die Möglichkeit, dass wir das hier so praxisnah miteinander austauschen. Und Sie können ja an diesen beiden Beispielen sehen, wie unterschiedlich Transformation im Einzelfall dann auch wirkt. In dieser Glasindustrie, sagen wir mal neben der Papierindustrie und der Aluminiumindustrie wahrscheinlich die energieintensivste Verfahrenstechnologie, ist das gelungen, aber mit einer Wertschöpfungskette am Ende und Sie produzieren auch hochpreisige Produkte, die Sie beim Kunden nach wie vor gut unterbringen können. Da ist der internationale Wettbewerb hart, aber nicht so wie bei Ihnen. Da ist es härter und vor allen Dingen, wenn Sie integrierte Standorte haben, wenn Sie Verbundstandorte haben, gerade in der chemischen Industrie, ist der Wettbewerb brutal hart. So, und deswegen geht es ja vielen Unternehmen ähnlich wie Ihnen auch. Ich will aus meiner Sicht sagen, wir tun alles, um diese Standorte zu erhalten in Deutschland. Wir haben uns zu lange abhängig gemacht von billigem russischen Gas. Das ist nun spätestens seit dem Frühjahr 2024 vorbei. Wir versuchen, das zu kompensieren. Wir versuchen, das auch mit den Strompreisen gut hinzubekommen. Wir brauchen Erzeugungskapazitäten. Und Sie haben das eben auch noch einmal gesagt, wir brauchen verlässliche, preisgünstige Energieversorgung und umweltfreundlich dazu. Ich will mich ausdrücklich dazu bekennen, dass wir das machen. Es wird allerdings, und ich wiederhole jetzt kurz, was ich gerade in meiner Rede gesagt habe, es wird jedenfalls in einer längeren Übergangsphase ohne neue Gaskraftwerke nach unserer Einschätzung nicht gehen. Sich allein auf Wind und Sonne zu verlassen, ist im Augenblick nicht möglich, weil uns die Speicherkapazitäten fehlen. Und Sie haben es gerade selber gesagt, uns fehlt auch die Möglichkeit, Wasserstoff so zu erzeugen, dass es preisgünstig eingesetzt werden kann, zum Beispiel in Gaskraftwerken, die wir heute noch haben. Wir wollen das in der Perspektive ermöglichen, aber es wird eine Übergangszeit geben, wo es nicht mit Wasserstoff geht. Und deswegen sind die Genehmigungsverfahren in Brüssel angestoßen. Ich hoffe, dass wir uns in der Koalition auch über entsprechende Kapazitäten einigen. Da sind wir noch in der Diskussion. Brauchen wir 10 Gigawatt, brauchen wir 20 oder brauchen wir möglicherweise mehr? Aber eine verlässliche Energieversorgung ist gerade für die chemische Industrie, sowohl in solchen Spezialbereichen wie auch in den Crackern und in den Verbundstandorten von existenzieller Bedeutung. Und nochmal, ich sage das nicht, weil ich heute hier bei der IGBCE sondern ich sage das aus tiefster Überzeugung, wenn wir Industriestandort in Deutschland bleiben wollen, dann brauchen wir zwei Industrien wie kaum eine andere als Grundstoffindustrien. Das ist die chemische Industrie und das ist wenigstens in gewissem Umfang die Stahlindustrie. Diese beiden Industrien brauchen wir in Deutschland und ich werde alles tun, um sie am Standort zu halten und alles tun, um auch Unternehmen wie dem Ihren, die es schwerer haben als einem Unternehmen wie Ihrem, auch eine Zukunft. Ja, ich meine, Sie haben es ja selber gesagt, Sie haben es geschafft, jedenfalls jetzt zunächst einmal mit dieser Transformation. Sie stehen mittendrin. Ich werde alles tun, auch mit der Koalition zusammen, um solche Standorte in Deutschland zu erhalten und die Energiepolitik steht dabei ganz oben auf der Agenda.
Vielleicht, Herr Bundeskanzler, nehme ich noch mal einen Punkt auf. Ich habe überhaupt nichts gegen ein funktionierendes CBAM, Sie auch nicht. Wenn es nicht funktioniert, muss was anderes einfallen, weil wir zwei Quellen haben. In der Glasindustrie kann man umrüsten. Mit etwas Argwohn blicken wir auf den Energiepreis. Muss man sehen, wenn man das in den Griff kriegt, kann das klappen, insbesondere wenn man solche Kunden hat. Hier bei Ineos und anderen brauchen wir als Dringlichstes jetzt Klarheit beim CO2-Preis. Ich habe mir auch eine Menge Brieffreunde eingehandelt mit den Vorschlägen. Aber es geht ja nicht darum, den Klimaschutz anzuziehen. Es geht darum, die Unternehmen überleben zu lassen, die wir anschließend transformieren wollen. Und deswegen ist das eine Reihenfolge. Und dann brauchen wir natürlich Energiepreise und vieles andere. Dann kann man das auch schaffen. Und habe ich mit dem Eigentümer, Herrn Radcliffe, der wirklich ein bisschen nervös geworden ist, sogar das Augenmerk von seinen Fußballvereinen kurz genommen hat und mit dem Gewerkschaftschef gesprochen hat, gesprochen, aber er wird nervös. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen nochmal, damit er sich ein bisschen wieder sozusagen mit Freude auf den Standort blickt.
Eine Frage. An einen Punkt möchte ich nochmal anknüpfen, den Herr Hoglenbruch gerade erwähnt hat. Und zwar hattest du geschildert, Marco, dass du in den letzten Jahren häufiger mit der Politik gesprochen hast als mit deinem eigenen Arbeitgeber. Und dass viele Unternehmen trotzdem noch auf konkrete Maßnahmen warten. Und da, Herr Bundeskanzler, an Sie nochmal die Frage gerichtet. Warum dauert das so lange? Und wann können die Betriebe und Beschäftigten in den nächsten Monaten Konkretes erwarten?
Zunächst einmal, einige Entscheidungen haben gar nicht lange gedauert. Die sind getroffen. Die sind getroffen und am 11. Juli durch den Bundesrat gegangen. Und wenn wir nicht noch nebenbei eine Wahl zum Bundesverfassungsgericht vermasselt hätten, dann wäre das auch auf eine etwas größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gestoßen. Ja? So, jetzt haben wir eine ganze Reihe von weiteren Vorhaben auch bereits im Kabinett gehabt und beschlossen. Aber es ist richtig, eine Demokratie braucht hin und wieder Zeit. In autoritären Systemen geht manches schneller, vieles aber auch falsch. Und dann sage ich lieber, jetzt machen wir es richtig und sorgen dafür, dass diese Entscheidungen Bestand haben. Wir beteiligen ja im Übrigen auch die gesellschaftlichen Gruppen an den Prozessen, sowohl in der Regierung als auch später im Parlament. Dort finden Anhörungen statt, dort wird das für und wieder abgewogen und dann finden Abstimmungen statt. So ist das. Und wir haben Fristen, die wir einhalten und die ich auch einhalten möchte, damit nicht ständig alles nur so unter einem ungeheuren Zeitdruck entschieden wird. Trotzdem haben Sie recht, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und deswegen dränge ich auch im Kabinett darauf, in der Bundesregierung darauf, dass wir schnell zu Entscheidungen kommen. Und das Thema Energieversorgungssicherheit ist eines der zentralen Themen. Nun erlaube ich mir den Hinweis, wir haben da auch ein bisschen was zu korrigieren gehabt. Diese Festlegung auf ausschließlich Wind- und Solarenergie haben wir in dieser Bundesregierung nicht fortgesetzt. Wir halten sie für falsch. Und deswegen korrigieren wir das jetzt, zum Beispiel mit einer neuen Kraftwerkstrategie. Wir korrigieren es auch im Hinblick auf die Industriestrompreise. Unser Plan ist, für die Jahre 2026, 2027, 2028 den Industriestrompreis in Deutschland insgesamt um jeweils 1,3 Milliarden Euro im Jahr zu reduzieren. Das ist natürlich längst nicht die gesamte Bandbreite der Probleme, die wir in der Energieversorgung haben. Aber wir wollen das genehmigungsfähig machen in Brüssel. Und ich dränge auch in meinen ganz, ganz häufigen Gesprächen mit der EU-Kommissionspräsidentin darauf, dass dies nun in den Behörden der Kommission, in den zuständigen Generaldirektionen schnell entschieden wird, damit wir möglichst bald zum Jahreswechsel Klarheit haben, wie es mit der Energieversorgung und vor allen Dingen mit der Preisgestaltung in der Energieversorgung in Deutschland weitergeht. Wir wissen, dass die Energieversorgung, übrigens, ich bin auf der VCI und CEFIC-Veranstaltung gewesen, wo Sie ja auch waren, Herr Vasiliadis, die Themen waren exakt dieselben. Es gibt keine unterschiedlichen Themen zwischen Arbeitnehmervertretern und den Unternehmensvertretungen. Das sind exakt dieselben Themen und Priorität Nummer eins ist, eine sichere, verlässliche, preisgünstige Energieversorgung in Deutschland wiederherzustellen. Da sind wir dran. Ich hoffe, dass es jetzt auch schnell geht.
Vielen Dank.
Also das stimmt übrigens, waren exakt die gleichen Themen. Wir haben nur noch mehr. Ja. Die haben da nicht stattgefunden. Aber ich will das nochmal unterstreichen. Ich glaube, die Bundesregierung hat die richtigen Themen erkannt. Ich habe ja sehr klar auch formuliert, dass ich mich gefreut habe, dass es einen Monitorbericht gibt. Ja. Den sollte es eigentlich vorher schon geben. Wo der erste ist, weiß ich nicht. Es musste ja einen geben, es war ja ein Gesetz. Irgendwo ist er. Und ich finde wichtig, dass wir jetzt auch über den Weg diskutieren. Und dann muss man sich am Anfang noch ein bisschen streiten, weil wir müssen einen finden. Wenn man das Ganze nicht diskutiert, sondern jeder erzählt entweder, dass er Probleme hat oder dass er ganz erfolgreich ist, aber das sozusagen keinen Sachbezug hat, kommen wir nicht weiter. Insofern diesen Teil, wenn wir jetzt ein bisschen Speed aufnehmen, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich habe auch den Eindruck, dass in Europa das Verständnis da ist. Übrigens auch bei vielen Mitgliedsländern, die vorher andere Themen im Vordergrund haben. Die haben das vorhin gesagt in ihrer Rede. Die haben auch verstanden, sofern sie Industrie haben, dass wenn Deutschland nicht läuft, auch sie nicht funktionieren. Das heißt, der Zusammenhang, den Sie aufgemacht haben, der ist jetzt klar. Wir werden im Anschluss, wenn Sie uns verlassen haben, mit unseren norwegischen Freunden diskutieren, wo wir im ganz engen Austausch sind, weil da Problemlösungen möglich sind. Wir müssen das europäisch denken, sonst rocken wir das nicht.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank, Michael. Und vielen Dank auch an euch zwei. Wir sind damit tatsächlich auch schon am Ende unserer Runde angekommen. Und ich übergebe das Wort nochmal an dich. Oder möchtest du nochmal das Schlusswort sprechen?
Ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass Sie da waren und dass Sie uns zur Verfügung standen, auch mit uns diskutiert haben. Wir wissen, dass einiges vor uns liegt. Wir stehen auch zur Verfügung für viele Diskussionen, auch für kritische Diskussionen. Wir haben gute Ideen. Wir sind nicht überall einer Meinung. Das geht aber auch nicht. Aber wir haben eine. Und darauf können Sie sich verlassen, Sie auch. Und wenn wir dann weiter im Dialog bleiben, dann finden wir vielleicht auch die besten Lösungen, auf jeden Fall gute. Vielen Dank, dass Sie da waren.
So, und jetzt will... Und jetzt erlauben Sie mir, dass ich noch mal ein Wort zum Abschluss sage. Erstens mal herzlichen Dank für das freundliche Willkommen und die freundliche Begleitung hier auch während meines Aufenthalts hier. Und ich will Ihnen das auch noch mal sehr persönlich sagen. Wir wissen, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und wenn wir in der politischen Mitte unseres Landes, jenseits aller parteipolitischen Präferenzen, die Sie haben und die ich habe, wenn wir in der Mitte unseres Landes zusammenstehen und zeigen, dass Sozialpartnerschaft genauso funktioniert wie Demokratie in der politischen Mitte, dann strafen wir alle diejenigen Lügen, die zurzeit behaupten, unsere Demokratie und unser Land würde nicht mehr funktionieren. Ich mache das nicht, meine Damen und Herren, in diesem Job, weil ich noch mal irgendeinen Titel brauchte. Ich mache das, weil ich möchte, dass vor allen Dingen unsere Kinder und unsere Enkelkinder in einigen Jahren mal sagen können, in der Rückschau auf diese Zeit, das waren verdammt schwierige Jahre, aber die damals in der Verantwortung gestanden haben, in der Politik, in den Unternehmen, in den Gewerkschaften, die haben im Grundsatz die richtigen Entscheidungen für unser Land getroffen, damit auch die nächste Generation in Freiheit leben kann, in Frieden leben kann und vor allen Dingen in wirtschaftlicher Prosperität leben kann. Das treibt mich an. Und wenn wir den Weg gemeinsam gehen, dann kriegen wir das auch gemeinsam hin.